und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
Es ist Kalenderwoche 36, noch zwei Wochen bis zur Landtagswahl in Brandenburg. Hier ist Berlin, hier ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und ich begrüße den Mann, der ein bisschen ist wie Thüringen. Klein und unbedeutend, aber im Sommer erschreckend braun geworden, Andreas Niesmann. Oh, oh, oh,
oh. Dass du hier Witze über Körpergrößen machst, mein Lieber, naja, das sparen wir uns jetzt mal.
Ich meinte nicht die Körpergröße.
Sehr gut. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Wir haben es ja vorige Woche schon angekündigt und versprochen ist versprochen. Wegen der Wahlen in Sachsen und Thüringen unterbrechen wir unsere Sommerserie noch einmal für eine aktuelle Folge und die Top 20 der beliebtesten Politikersätze aller Zeiten hören Sie dann in den nächsten zwei Wochen. Heute aber freuen wir uns auf zwei tolle Gäste. Sarah Frühauf ist da aus dem ARD-Hauptstadtbüro und Prinzensänger Sebastian Krumbiegel aus Leipzig.
Und gemeinsam sprechen wir über folgende Themen der Woche.
Warum hast du das getan?
Fast ein Drittel der Sachsen und Thüringer wählen die AfD. Wer soll sie nun regieren?
Er steht im Regen.
Wie es nun für Olaf Scholz und seine Koalition weitergeht und welche Rolle die Migrationsfrage dabei spielt.
Du musst ein Schwein sein.
Wie die CDU-CSU die Ampel vor sich hertreibt und wann sie endlich die Kanzlerkandidatenfrage klärt. Ich weiß, wir alle hätten lieber darüber gesprochen, was die 10 besten Politikersätze aller Zeiten sind und wer sich da ganz vorn platziert hat, aber es war schon wieder eine wahnsinnig volle Woche. Volkswagen beweist, dass keine E-Autos auch keine Lösung sind. Zelensky hat die ukrainische Regierung nach einigen Rücktritten von seinen Ministern umbilden müssen und Bundesarbeitsminister Heil kündigt eine Nullrunde beim Bürgergeld an und so weiter und so fort. Aber klar, wir sind hier der Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio. Wir reden über das, was die Berliner Blase diese Woche elektrisiert hat. Und das war natürlich in allererster Linie die Wahlen in Thüringen und Sachsen, die Erfolge der AfD, welche Ausländer man dann zur Strafe abschieben muss und wie man sie fernhalten kann. Und über all das reden wir jetzt mit unserem ersten Gast.
Sie ist geboren in der Lutherstadt Wittenberg im heutigen Sachsen-Anhalt. Sie hat Journalistik studiert in der Heldenstadt Leipzig und ist in den Nachrichten- und Politikjournalismus eingestiegen beim Mitteldeutschen Rundfunk MDR. Seit 2020 ist sie Berlin-Korrespondentin für den MDR und berichtet für MDR aktuell die Tagesschau, die Tagesthemen über die Bundespolitik, vor allem über die Union. Und jetzt freuen wir uns sehr und begrüßen Sarah Frühauf. Hallo.
Hi. Na?
Ja, herzlich willkommen. Sag mal, du bist eine der führenden Ostversteherinnen bei euch im ARD-Hauptstadtstudio, nämlich für den MDR dort. Und deshalb kannst du bestimmt, wie wir, diese ganze Debatte, was läuft eigentlich da falsch im Osten, nicht mehr hören. Aber kurz wollen wir trotzdem über die Landtagswahlergebnisse in Sachsen und in Thüringen sprechen. Ich muss das jetzt nicht nochmal alles runterbeten. Klar ist, in beiden Ländern haben ein Drittel der Leute, der Wähler AfD, fast ein Drittel der Leute AfD gewählt. In Sachsen konnte die Union noch knapp davor den ersten Platz schaffen, in Thüringen nicht mehr. Wir reden gleich nochmal über die Regierungsbildung. Es wird auf jeden Fall in Thüringen sehr kompliziert, in Sachsen auch nicht einfach, aber vielleicht, damit wir kurz was haben, vielleicht sagt mal jeder das, was er an dieser Woche doch noch Neues gelernt hat. Eine Erkenntnis, ein kluger Gedanke über diese ganzen Fragen, warum wählt der Ossi AfD so stark, was ist da los, was ist da schiefgelaufen, haben wir in dieser Woche doch irgendwas Neues gelernt?
Nee, ne? Also das ist bei mir total schwer, ehrlich gesagt.
Ihr wusstet schon alles.
Ja, naja, ehrlich gesagt haben mich ja auch diese Wahlergebnisse überhaupt nicht überrascht. In meinem Freundeskreis gucken mich mal alle mit großen Augen an und meinen, wow, was ist denn bei euch da los? Ich denke, ja, Leute, also 2019 sah es schon genauso aus. 2019 war die AfD bei der Europawahl in Sachsen auch schon stärkste Kraft. Da stand ich auch vor dem Landtag in Thüringen mit einem Mikrofon in der Hand und mich fragte die Tagesschau Moderatorin, was ist denn da los bei euch im Ostdeutschland? Und also diese Erklärungsversuche gibt's ja nicht erst seit heute. Und was mich ein bisschen nervt an dieser ganzen Debatte ist, dass wir da immer ein bisschen an der Oberfläche kratzen, also aus meinem Gefühl heraus. Es geht immer wieder darum, ja, die Ampel macht einen schlechten Job und die Ostdeutschen, die haben es auch nicht einfach gehabt nach der Wende und extrem viele Brüche etc. Ich würde mir wünschen, dass wir da mal ein bisschen tiefer gehen würden in die Debatte. Wir hatten mal einen echt aus meiner Sicht guten Ostbeauftragten, der hieß Marco Wanderwitz und der hat die Debatte um die Diktatur sozialisiert hat auch aufgebracht. Wurde von seinem eigenen Landesverband in Sachsen wurde das nicht so gern gesehen. Seitdem,
weil er gesagt hat, es war aber 40 Jahre ein bisschen viel Diktatur für ein paar hier, die sind verloren für die Demokratie, so sinngemäß.
Ja, genau, er hat vor allen Dingen gesagt, dass es einen bestimmten Teil dieser AfD-Wähler gibt, die auch nicht mehr rückholbar sind. Das ist natürlich eine schonungslose Wahrheit und es tut wahrscheinlich auch weh. Aber ich finde, man muss sich dieser Debatte auch mal stellen. Und da geht es jetzt auch nicht um Wählerbashing, sondern da geht es darum, wie kann man vielleicht auch für eine weitere Generation und andere da, ich sag mal, andere Voraussetzungen schaffen, politische Bildung zum Beispiel, damit wir on the long run vielleicht da andere Wahlergebnisse in Ostdeutschland sehen, weil kurzfristig wird sich da aus meiner Sicht so schnell nichts ändern.
Ich hatte zwei Überraschungen bei dieser Wahl. Das eine war, ich habe ehrlicherweise gedacht, es würde alles noch viel schlimmer kommen. Vor allen Dingen nach dem Anschlag von Solingen dann. Und ich weiß nicht, wie wir uns die SMS hin und her geschrieben haben. Okay, das werden jetzt irgendwie Festspiele für die AfD. In Wahrheit ist das ja eigentlich, also das waren Bombenergebnisse für die, aber sie waren nicht noch schlimmer, als es vorhergesagt worden war. Ne? Also die von im Vergleich zu den Umfragen von vor Solingen zum Wahlergebnis hat sich dann eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel getan. Deswegen sagst du ja auch, naja, eigentlich hat es uns nicht so überrascht. Und das Zweite, was mich aber wirklich, wirklich überrascht, und da finde ich dann auch die Osterklärung zunehmend schwierig, wie hoch der Anteil bei den jungen Wählern ist. Also das sind ja dann größtenteils Leute, die sind lange nach der Wende geboren worden. Und da starten die so durch und wir sehen ja auch diesen Trend, kann man fast sagen, oder diese neue Nazi-Jugendkultur, die auf einmal sich auf die Straße trauert, gegen Christopher Street Days protestiert und so, das sind ja alles, jetzt flapsig gesagt, Milchgesichter, die dann da so rumlaufen, also wirklich sehr, sehr junge Männer, meistens sind es Männer, und wo man sich dann schon irgendwie fragt, okay, ist das jetzt in dieser Generation offenbar wieder drin, dass man irgendwie Nazi ist? Also so, weil das ist, glaube ich, was jetzt in unserer Generation, also zumindest bei unserer Westdeutschen, aber relativ undenkbar war.
Na, in den 90ern, als wir jung waren, in den 90ern, war das ja auch schon.
In dem Moment, wo ich sagte, merkte ich es.
Ja. war das ja auch schon Jugendkultur, aber das Interessante ist tatsächlich, dass das jetzt ja deren Kinder sind, ne? Die sind ja jetzt so Mitte 40 wie ich und die haben dann jetzt Kinder in dem Alter, die dann vielleicht sogar schon wählen dürfen und so. Aber ich finde, die Gleichsetzung von Neonazis und Baseballschläger mit AfD-Wähler ist eigentlich auch schon zu oberflächlich. Also ich glaube, das wird sicher auch in Leipzig und in den Universitätsstädten auch im Osten teilweise so gesehen. Aber also der Ostdeutsche begreift, glaube ich, die AfD nicht in erster Linie als rechtsextreme Partei, oder?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass diese rechtsextremen Thesen nicht abschreckend sind für diese Wähler. Und auch das hat Wanderwitz damals gesagt. Sie wählen die AfD nicht trotz, sondern auch weil sie das vertreten, weil sie bestimmte, ja, Migrationsthesen vertreten, weil bestimmte Thesen diese Menschen ansprechen und ich bleib dabei, ich glaube, wir müssen mehr in die Kerndebatte gehen und darüber nachdenken, wie kann man mit diesen Menschen in den Diskurs gehen und da muss man auch mit denen ehrlich sein und sagen, Demokratie ist anstrengend, Demokratie bedeutet Kompromiss und da nicht derjenige oder diejenigen, die am lautesten schreien, bekommen das, was sie wollen, sondern das muss man auch manchmal aushalten. Und das ist was ich mir auch ehrlich gesagt von den etablierten Parteien mehr wünschen würde, vor allem auch von der CDU. Ich habe immer noch im Ohr, wie Kurt Biedenkopf über die Sachsen sagte, sie sind immun gegen Rechtsextremismus.
Das, was man an O-Tönen hört von jungen AfD-Wählern und auch älteren, wenn die also die Straßenumfragen gemacht werden, ist ja, also dass jetzt die CDU nicht mit der AfD redet, obwohl die so stark sind, Thüringen sogar Wahlgewinner, das ist doch undemokratisch. Also was du gerade gesagt hast, Demokratie wird, glaube ich, von vielen nur so verstanden, dass wenn ich die wählen darf, dann ist das meine demokratische Entscheidung und die auszugrenzen ist undemokratisch. Also klar, man kann aus Westperspektive sagen Normalisierung, aber gerade für einen Erstwähler ist das eine Partei, die immer schon da war und die in seinem Spektrum, als ich mit Steinmeier in Sachsen unterwegs war, hat er so Bürgergespräche gemacht und da haben ein paar Leute gesagt, wir sind hier nun mal konservativ, es ist nicht verboten, konservativ zu sein,
ist es ja auch
Klammer
nicht,
auf, und die CDU ist uns nicht konservativ genug. Und so wird das gesehen, die wählen, glaube ich, nicht die als völkische Partei.
Aber es gibt ja rote Linien und wenn man diese roten Linien, unsere rote Linie ist das Grundgesetz und es gibt den Verfassungsschutz, der sagt, ja, bei der AfD geht das ein oder andere vielleicht auch gegen das Grundgesetz. Und wenn man das nicht klar benennt und wirklich, das meine ich mit Diskurs und Debatte mit diesen Menschen geht, darum geht's ja. Also konservativ sein oder auch wertkonservativ sein ist ja zum Glück nicht verboten. Das ist ja eine total legitime Position, Gott sei Dank. Aber es gibt eine rote Linie und die AfD überschreitet die. Und wer diese AfD wählt, diese rechtsextreme, in Teilen rechtsextreme Partei nimmt das meiner Meinung nach in Kauf und das ist bedenklich. Und nochmal einmal zum Thema Demokratie. Vielleicht gibt es auch ein unterschiedliches Verständnis von Demokratie. Also wenn du sagst, ja, die sind gewählt, dann müssen die halt miteinander koalieren. Da muss man, glaube ich, auch da nochmal drüber sprechen und ehrlich miteinander reden. Eine rechtsextreme AfD, was könnte die für Konsequenzen in einer Regierung haben? Und das muss klarer benannt werden.
Jetzt ist es natürlich auch so, wenn man es thematisch noch mal so ein bisschen auffächert. Und ich bin ja Wahlbrandenburger, also in Wahrheit im Vergleich zu euch, Shishi Berliner, der einzige echte Ossi hier.
Ja, stimmt.
Bei uns ist nur noch Migrationshintergrund.
Und da höre ich ja auch im Fitnessstudio auch, worüber so geredet wird. Und aber Spaß beiseite, also es sind natürlich zwei Themen, die da irgendwie irre auftauchen. Das eine ist die ganze Migrations- und Asylpolitik und das andere ist Russland-Ukraine. Mhm. So, und bei beidem kannst du natürlich sagen, naja, da bin ich mit dem Angebot der etablierten Parteien irgendwie nicht einverstanden. Und da kriegt ja auch die CDU, da kann Merz sich ja jetzt noch so strecken, aber kriegt dann ja gesagt, so, ihr habt uns das doch alles eingebrockt, war doch Merkel, ne? Und ja, bei Thema Ukraine, gut, da findet man dann, wenn man will, dass irgendwie man eine andere Politik zu Russland fährt, da findet man natürlich alles, was sowohl von der Bundesregierung als auch von der CDU kommt, scheiße, und sagt dann am Ende, ja, da muss ich halt BSW wählen. Also so, wenn das jetzt so die beiden Themen sind, wo ich sage, die sind mir vielleicht viel wichtiger als irgendwie die Schulpolitik oder was auch immer, dann mag das ja sogar eine rationale Entscheidung sein, wenn man denn bereit ist, wie du es gerade total richtig gesagt hast, über diese roten Linien, Red Flags, die eigentlich für viele Leute irgendwie eine natürliche Grenze sein sollten, hinwegzusehen. Und da habe ich irgendwie den Eindruck, da ist man im Osten eher bereit dazu als im Westen. Also, dass man dann sagt, nee, ich will das jetzt aber. Und gut kann sein, dass der Verfassungsschutz sie beobachtet, ist mir egal. Wohingegen, glaube ich, im Westen immer noch mehr Leute sagen, na, also nee, das geht dann am Ende irgendwie doch nicht.
Absolut.
Krisenherd der Woche.
Tja. Nun diskutiert sich also ganz Deutschland den Kopf heiß, warum der Sachse und der Thüringer so viel AfD wählen. Aber wir wollen uns jetzt ein bisschen Expertise von vor Ort einholen. Und wir wollen auch mal fragen, was heißt das jetzt für die Menschen in Thüringen und in Sachsen? Und wir haben gesucht nach einem Sachsen, der bundesweit beliebt ist. Das ist ja zurzeit auch nicht so einfach. Aber dann haben wir doch einen sehr schnell gefunden, auf den sich alle einigen können. Ost und West, Jung und Alt, Markus Lanz und Danger Dan. Und deswegen begrüßen wir jetzt den Sänger und Frontmann der Prinzen, Sebastian Krumbiegel.
Ja, schönen guten Tag, aber so richtig recht habt ihr damit nicht, weil ich werde nicht nur geliebt gerade, ich bin auch gut im Auge des Shitstorms gerade.
Ja, da können wir gleich mal drüber reden, oder?
Genau, da reden wir drüber, das liegt im Auge des Betrachters. Ich sag noch schnell zwei, drei Dinge zur Vita, die Leute vielleicht nicht alle auf dem Zettel haben. Also, dass Sebastian Popstar ist, weiß jeder und Sänger. Er ist auch Autor, Songwriter und Träger des Bundesverdienstkreuzes für seine Initiativen und Projekte gegen Faschismus und Rassismus und für die Demokratie. Und in zwei Wochen erscheint sein neues Soloalbum. Es wird politischer denn je und es heißt Aufstehen, Weitermachen.
Man muss ja befürchten, im Osten übernimmt jetzt nach und nach überall die AfD dann die Macht. Hast du die Koffer schon gepackt? Ist der Umzug nach Hamburg schon organisiert?
Nee, das auf keinen Fall. Aber ich kenne Leute. Also ich kenne wirklich Leute in Thüringen und auch in Sachsen, die sagen, ey, also vor allem in Thüringen, die sagen, oh, die sitzen auf gepackten Koffern.
Ja, das ist dann nicht mehr so lustig. Was, warum? Also was sagen die für Gründe?
Ja, weil sie jüdische Menschen sind und weil sie irgendwie merken, in welche Richtung das geht. Und weil Thüringen ja schon vor 100 Jahren mal eine unrühmliche Rolle gespielt hat auf dem Weg in den Faschismus rein. Und das ist genau 100 Jahre her. Und da war Thüringen damals auch eine wirklich unrühmliche Avantgarde, die dann einen Weg bereitet hat für das, was dann ja heute Deutschland und morgen die ganze Welt betroffen hat.
Sebastian, jetzt muss man aber ja vielleicht auch mal da sagen, so schlimm wie diese Wahlergebnisse dort ja sind und vor allen Dingen für Menschen, die sich nicht dem rechten Spektrum zugehörig fühlen, auch wie katastrophal das alles sein mag, muss man aber doch sagen, 70% der Leute wählen ja nicht die AfD. Ne? Ist es nicht vielleicht auch so, ja, eine gewisse Gefahr, dass man dann den 30% letztendlich das Land überlässt, wenn man dort dann, ja, rüber macht oder weggeht? Also muss man nicht vielleicht, ist das nicht eigentlich gerade jetzt so das Motto gegenhalten eigentlich eher gefragt?
Ich versuche auch immer die Sachen positiv zu sehen, aber man muss da auch aufpassen, dass man da keine Augenwischerei betreibt, dass man da nicht sagt, hey, ist doch alles gar nicht so schlimm. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe dieses Wahlergebnis schon irgendwie vorausgesehen oder habe schon gedacht, ja, das wird so. Habe vielleicht sogar damit gerechnet, dass es noch ein bisschen schlimmer wird. Aber das, was gerade passiert ist, ja, du sagst 70%, das ist ja auch nicht ganz richtig, weil zum Beispiel das BSW gibt es ja auch noch. Und es gibt auch noch eine sehr konservative Union. Und ich glaube, das, was an linke Kraft dagegen steht, ist wenig und wird zurzeit leider immer weniger.
Wie ist das so im Alltag? gerätst du ständig in Streit oder ist da ständig eine gereizte Stimmung, wenn man so, also wie gesagt, du bist ja auch viel in der Provinz unterwegs in beiden Ländern, triffst jetzt nicht nur die Leute in der Leipziger Blase, wo die Welt noch in Ordnung ist, sondern im Alltag hängt da immer so ein bisschen Stunk in der Luft?
Eigentlich nicht, also ich versuche das auch immer, ich versuche es anders zu sehen. Ich versuche wirklich die Dinge positiv zu sehen und denke immer, dass all dieses Bashing auf den Osten oder auf Sachsen oder auf Thüringen, dass das total kontraproduktiv ist. Also ich bin garantiert der Meinung, dass man die Leute, die hier teilweise allein auf weiter Flur stehen, unterstützen sollte. Und der Stunk hängt natürlich in der Luft. Und natürlich bin ich auch in meiner Bubble unterwegs. Aber gerade wenn ich irgendwie in ländliche Gebiete fahre, was ich viel gemacht habe in den letzten Wochen und Monaten in Thüringen, in Sachsen, ich treffe da wirklich Leute, die sich dagegen wehren. Und natürlich treffe ich auch Leute, und das ist das, was mich ein bisschen beunruhigt, die eben keine Hardcore-Nazis sind, die man nicht erkennt, die in der sprichwörtlichen Mitte der Gesellschaft stehen, und die wirklich, die eben sagen, ich habe Höcke nicht gewählt, obwohl er solche Sprüche macht, sondern ich habe ihn gewählt, weil er solche Sprüche macht. Die Leute finden das wirklich gut. Und das ist das, was mich schon echt durcheinander bringt.
Und du diskutierst dann viel mit den Leuten, wenn du sie triffst? Also Leuten aus dem rechten Spektrum oder Leuten, die solche Meinungen vertreten?
Ich versuche das. Und wenn die Leute mit mir reden wollen, dann rede ich mit den Leuten auch. Also ich rede natürlich mit keinem, der den Holocaust leugnet wird, der davon überzeugt ist, dass Heil Hitler sagen eine gute Idee ist. Und ich versuche mit allen Leuten zu reden, die mit mir reden wollen. Und natürlich gibt es rote Linien, wie gesagt, ja. Man muss irgendwie.
Und sind die erreichbar? Sind die erreichbar für deine Argumente? Nimmst du das so wahr? Oder geht man am Ende auseinander und sagt, schön, dass man mal drüber gesprochen hat?
Ich glaube, das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen. Es gibt solche und solche Menschen. Und ich denke allgemein, dass wir wieder ein bisschen mehr lernen müssen, miteinander zu reden. Und ich meine jetzt nicht zu reden mit irgendwelchen Kadern, mit irgendwelchen Leuten, die wirklich in völkischen Parteien unterwegs sind. Ich meine, mit den Leuten zu reden, die darüber nachdenken, die zu wählen. Und natürlich sind von denen auch einige überhaupt nicht erreichbar, weil sie wirklich ein sprichwörtliches, geschlossenes, rechtsradikales Weltbild haben und diese Ideen, wie gesagt, gut finden. Aber es gibt auch viele Leute, die, ja, die einfach Sorgen haben. Und ich sage das extra so, und das impliziert ja irgendwie diesen Begriff besorgte Bürger, wo wir lange gesagt haben, hey komm, wir haben lange genug mit euch geredet. Ich glaube, man muss mit den Leuten reden. Ich glaube, es bleibt uns gar nichts weiter übrig, als versuchen, mit den Leuten zu reden. Weil wenn wir das nicht machen, dann schreiben wir sie ab.
Sebastian, wenn jetzt die AfD mehr an Einfluss gewinnt, und das tut sie ja teilweise auch schon in Thüringen, also auch ganz manifest, weil sie hat sie ja eine Sperrminorität künftig im Landtag. Die Möglichkeit ist ja durchaus da, dass die Partei auch irgendwann Einfluss auf die Kulturpolitik, auf die Bildungspolitik üben kann. Ist das ein Bedrohungsszenario für die Kulturszene in Sachsen, in Ostdeutschland? Wie guckt man da drauf?
Ja, ihr redet die ganze Zeit so, als ob das eine Frage der Zukunft ist. Das ist überhaupt keine Frage der Zukunft. Das ist jetzt schon teilweise bittere Realität. Also ich kenne viele Vereine, ob das jetzt in Zittau ist oder ob das in Döbeln ist oder ob das eben in vielen kleineren Städten ist, die richtig zu kämpfen haben, die jetzt schon, weil eben diese Partei regional auf kommunaler Ebene sehr mächtig ist. Und wenn eine Partei in irgendeiner Stadt, in irgendeinem ländlichen Gebiet mehr als 50% hat, dann beeinflusst das natürlich das gesamte Leben. Dann beeinflusst das natürlich irgendwie die Arbeit von soziokulturellen Zentren, dann beeinflusst das Leben von Vereinen, die sich mit demokratischen Zielen einer Arbeit verschreiben, die sehr wichtig ist. Und die werden dann eben, was weiß ich, aus Stadtfesten ausgeschlossen. Die gelten dann sofort als linksradikal. Und das, finde ich, ist unser aller Aufgabe, dass wir versuchen müssen, den Leuten in der Mitte zu sagen, dass Antifaschismus keine radikale Sache ist. Antifaschismus ist eine Sache, die uns alle betrifft, die jeden Demokraten betrifft. Und wenn ich das Wort Antifa oder Antifaschismus in den Mund nehme, werde ich sofort angefeindet und werde ich sofort als gewalttätiger Steinewerfer bezeichnet, der ich nicht bin. Aber wenn du es wirklich mit eigenen Augen gesehen hast, wie Hardcore-Nazis durch die Nacht marschieren, in Schleusingen oder in Thüringen oder in Sachsen, in Dresden, dann weißt du, dass wir da ein echtes Problem haben und dass dieser Begriff während den Anfängen, dass das keine Sache ist, über die wir uns Gedanken machen müssen, weil das irgendwann mal stattfinden wird, sondern das findet jetzt alles schon statt. Und das haben, glaube ich, immer viele überhaupt noch nicht gecheckt. Also gerade jetzt, wenn ich überlege, die Berliner Politik, und ich bin keiner, der ein Politiker-Basher ist. Ich bin über jeden und jede, die in die Politik gehen und die mit hehren Zielen da reingehen und wirklich die Welt verändern wollen oder irgendwas gestalten wollen. Ich bin dankbar, dass sie diese Verantwortung übernehmen wollen. Aber oft haben die wirklich meiner Ansicht nach überhaupt keinen Plan von dem, was wirklich in ländlichen Gebieten abgeht.
Sagt Sebastian Krumbiegel, sein neues Album kommt dieser Tage raus. Einzelne Songs gibt es schon zu hören, als Auskopplung bei Spotify zum Beispiel. Der Führer hätte sich gefreut. Da ahnt man schon, in welche Richtung das geht. Er bleibt kritisch, er bleibt laut. Und wir danken vielmals, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Sebastian Krumbiegel.
Hey, vielen Dank euch.
Koalitionsrechner.
Sarah, du bist ja CDU-CSU-Watcherin, hast diese Woche auch geguckt, wie die das Wahlergebnis aufarbeiten und das ganze Geeier zur Frage BSW. Also ich meine, wenn man noch vor 3 Jahren jemanden gefragt hätte, was denkst du so, die CDU, ob die mal in irgendeinem Land koaliert mit einer Partei, die Putin-freundlich, irgendwie was sagen wir, NATO-kritisch.
Und von Sarah Wagenknecht geführt wird.
Ja, das wollte ich jetzt als letzte Pointe. Ja, aber die wollen ja auch zum Beispiel tatsächlich starke Umverteilung. Das ist ja so das Linke an denen. Die Reichen besteuern und sowas, ne? Genau, also ich meine, Sarah Wagenknecht hätte schon gereicht für die Frage. Denkst du, die würden mal eine Partei, die nach Sarah Wagenknecht benannt ist? Mit denen koaliert, hätte natürlich jeder gesagt, okay, sehr witzig. Und jetzt ist das offenbar das, worauf es hinausläuft, oder? Wie konnte es dazu kommen?
Ja, sie haben ja keine andere Wahl. Also, ja, das ist, glaube ich, das ist ja halt das Einzige, was man sagen. Sie haben gerade in Sachsen und Thüringen keine andere Wahl. Und ganz ehrlich, ich finde es auch echt okay. Also so ein gewisser Pragmatismus im politischen Agieren finde ich völlig in Ordnung. Was will man denn machen? Was ist denn die Alternative, vor allem in Thüringen? Also die Gefahr, dass es am Ende einen Ministerpräsidenten Höcke gibt, wenn man sich nicht einigt und am Ende bei einer Wahl eines Ministerpräsidenten dann eine einfache Mehrheit reicht und dann ist es Björn Höcke. Also ich will das nicht erleben.
Das ist jetzt ja das, wie die Union, es gibt ja kritische Leute in der CDU, was Sarah Wagenknecht angeht, die werden ja so jetzt intern auf Linie gebracht, ne, dass die sagen, im dritten Wahlgang reicht die einfache Stimme. Wenn da einer von der CDU und einer vom Bündnis Sarah Wagenknecht Höcke wählt, wird der Ministerpräsident. Dann sagt ja, okay, kann ich die Wagenknecht nochmal sehen?
Ja, aber das ist ja irgendwie auch wahr. Also ich bin das, sehe das genau wie Sarah. Es ist, was willst du machen? Ich glaube auch Michael Kretschmer in Sachsen hat sich das nicht erträumt und der Vogt in Thüringen sowieso schon mal nicht.
Zu Kretschmer würde ich nochmal kommen.
Ja, nee, komm. Also
jetzt naja, die hat einen Anti-Grünen-Wahlkampf gemacht aus einer Kenia-Koalition heraus. Also dass der jetzt mit Wagenknecht koalieren muss, hat er sich teilweise selbst eingebrockt.
Das stimmt. Allerdings ist er tatsächlich auch kein Wagenknecht-Fan. Also wenn man sich mit ihm unterhält und wenn man ihn auch erlebt auf den Wahlkampfbühnen, dann merkt man schon, dass Sarah Wagenknecht tatsächlich nicht seine Wunsch-Koalitionärin
wäre. Aber ich glaube, die Partei hat zum Heizgesetz, zur Ukraine und zu Ausländern die gleiche Meinung
wie
die CDU, anders als die Grünen.
Er könnte zumindest mit Sarah nach Russland fahren, sich da auf den Sofa setzen und mit Putin telefonieren. Das wäre kein Problem.
Nee, aber es stimmt doch, der ist doch die CDU in Sachsen ist doch den Grünen viel fremder als sie dem BSW sind.
Ja, ich glaube, da geht es tatsächlich um die handelnden Personen. Das höre ich ja in der Woche immer zu wieder. Die handelnden Personen. Und Sarah Wagenknecht ist keine handelnde Person, mit der Michael Kretsch mehr viel anfangen kann. Die Frage ist, ob er mit Sabine Zimmermann, die ja die Spitzenkandidatin des BSW da in Sachsen ist, ob er mit der mehr anfangen kann. Das sagt der Mario Vogt dann auch wieder über Frau Wolf dort in Thüringen, dass er mit der ganz gute Erfahrung gemacht hat. Ehemalige Oberbürgermeisterin der Linken. Ich glaube, da ziehen sie sich auch so ein bisschen drauf zurück. Ne? Die handeln Personen und hoffen auch, dass nicht, wie sie sagen, sie immer von der Sofakante im Saarland nicht so viel Einfluss genommen wird auf die Koalitionsgespräche in Thüringen und in Sachsen. Und es gibt ja noch so letzte Hoffnungsschimmer, die auch wieder jetzt propagiert werden, dass jemand vielleicht auch aus der linken Fraktion vielleicht noch zum BSW rüberwechselt in Thüringen, damit man dann vielleicht am Ende tatsächlich irgendwie eine Art Mehrheit sogar hat. Weil die Debatte gibt es ja auch. Ne? Es geht ja nicht nur um das BSW, sondern es geht ja auch noch um den Unvereinbarkeitsbeschluss. Genau. Mit der Linkspartei.
Das müssen wir vielleicht noch einmal kurz sortieren für die unserer Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht so ganz auf dem Zettel haben, die ostdeutsche Landespolitik. Also wir haben ja eine neue Koalitionsoption dazu bekommen, wenn man so will. Es gibt auch schon einen wunderbaren Begriff dafür, die Brombeer-Koalition, ja, also schwarz, lila, rot.
Herrlich, diese Kreativität in den Koalitionsbenennungen. Das kam, glaube ich,
von einem Politologen sogar.
Ja, also es ist auf jeden Fall appetitlicher als manch andere dieser Bezeichnungen. Weiß ich nicht, ob der Inhalt so appetitlich ist, aber es klingt auf jeden Fall erstmal gut. Und in Sachsen läuft das darauf hinaus, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Wenn sie es jetzt nicht komplett verhaken in den Koalitionsgesprächen, dann ist das da die Koalition der Wahl. Und in Thüringen ist es ja komplizierter, weil selbst den Brombeeren ja eine Stimme fehlt. Und deswegen die Debatte ist, Kriegen wir die von der Linken dazu? Kriegen wir einen zum Wechsel bewegt? Gibt es vielleicht einen Linken, der tolerierend oder mitstimmend sich irgendwie da zur Verfügung stellt? Da bietet sich ja mehr oder weniger deutlich der ehemalige thüringische Ministerpräsident oder der amtierende thüringische Ministerpräsident, muss man sagen, noch ist das ja, Bodo Ramelow an. Und da sind wir aber, finde ich, beim Kernproblem, das die CDU jetzt hat. Die hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken und mit der AfD machen wir nichts. Um im BSW geht's. Und ich finde, das ist argumentativ zurzeit
völlig unlogisch.
Ja, es ist ultra schwierig durchzuhalten. Du hast diesen Beschluss gefasst, weil du keinen Bock hattest auf so Leute wie Wagenknecht. Ja. Und jetzt sagst du, na gut, mit Wagenknecht geht's, aber mit Ramelow von der Linken, der in Wahrheit ja ein Sozialdemokrat ist, mit dem geht's jetzt nicht. Und das kannst du, glaube ich, keinem mehr erzählen. Und das ist jetzt hier so Klischee, ne? Aber ich habe wirklich vorgestern Abend in einem Taxi gesessen, hatte einen migrantischen Taxifahrer, der sprach nicht besonders gut Deutsch und der hat sich darüber lustig gemacht. Und der hört das den ganzen Tag im Radio, hat er mir erzählt und sagte, wer soll denen die Scheiße denn glauben? Und ich habe so gedacht, ja, der Typ ist total recht.
Auch die Wähler schnallen das doch, oder?
Ja, klar. Also, ja, auch die CDU schnallt das immer. Nee. Wenn du mit ihnen darüber redest, ist es erstaunlich still. Also,
ja, und dann werden diese Argumente ausgepackt. Ja, SED.
Genau. Und die haben sich ja, und die haben es ja jetzt verstanden. Das habe ich jetzt auch gehört. Da muss ich auch fast ein bisschen lachen. Ne? Weil die BSW hat es jetzt verstanden, dass die Linkspartei nicht gut ist. Mhm. Deswegen diejenigen, die von den Linken rübergewechselt sind, die sind ja jetzt irgendwie die Guten. Und deswegen
das sind
ist
Flüchtlinge.
Es
sehr gut.
Aber hast du eine Erklärung, warum? Also ich hatte eigentlich erwartet am Montag, ich bin ja kein CDU-Watcher, aber ich habe die PK mir angeguckt, Parteivorstand, und ich habe gedacht, der Merz würde da eine Lockerungsübung machen in die Richtung mit dem Argumentation, die wir eben auch gebracht haben, muss ja. Ne? Und dann sagt aber, nö, der Beschluss gilt und so. Da war ich irgendwie, da habe ich gedacht, weißt du warum eigentlich, was ja, da das strategische Kalkül
ist? Ja, es ist halt total hart für, also es ist schon die BSW oder das BSW hatten wir ja auch gerade schon. Es gibt so ein paar Westler in der CDU, die so eine Basisinitiative gegründet haben in dieser Woche. Das sind jetzt mittlerweile ungefähr 200 Unterstützer, sagen sie zumindest, die ja schon sagen, das mit dem BSW geht ja gar nicht. Und wenn jetzt Merz noch sagen würde, ach, mit der Linken können wir uns auch noch mal überlegen, ob wir da vielleicht ein bisschen flexibler wären, würde er ja von der Seite Ärger und Druck bekommen, die er gar nicht so kennt. Ne? Vor allem dann auch so Konservative in der CDU, die ihm eigentlich immer total wohlgesinnt sind, sagen jetzt, wie eben mit diesen Linken und der BSW. Also schon die eine Kröte ist, die passt ja schon fast nicht in den Mund der CDU. Und wenn man dann noch die Linke dazu nimmt, das kann die Partei, glaube ich, gerade nicht schlucken. Also das ist auch für jemanden wie Friedrich Merz als CDU-Chef, der vielleicht auch Kanzlerkandidat werden will, gerade eine ganz, ganz heikle Situation. Und ich finde es schon erstaunlich, dass er sich jetzt immer wieder auf die gleichen Sätze und Formulierungen zurückzieht und sagt, ja, das müssen jetzt die in den Ländern, also in Sachsen und Thüringen entscheiden, zumindest mit dem BSW, mit der Linken auf keinen Fall, aber mit dem BSW können sie machen, was sie wollen. Das ist jetzt überhaupt nicht mehr mein Bier. So, das finde ich schon für einen Parteichef bedenklich und bemerkenswert, sage ich mal.
Er hat gelernt, ne, daraus, dass schon mehrere Parteichefs ja gestolpert sind über Regierungsbildung auf Landesebene. Ich meine, als ehemaliger SPD-Watcher weiß ich noch Kurt Beck, damals Andrea Ypsilanti, diese Geschichte, die ihm viel mehr geschadet hat als allen anderen, und Annegret Kramp-Karrenbauer.
Annegret Kramp-Karrenbauer ist so irgendwie so dieses Damoklesschwert, das immer wieder auch so wie so diese so eine Mär, die immer wieder erzählt wird in der Partei, damals, als sie nach Thüringen gefahren ist und dann zurücktreten musste und so. Ich glaube, jeder Parteivorsitzende aktuell denkt, oh Gott, ich fahre nie wieder nach Thüringen.
Genau.
Ampelstörung.
Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen waren so einen Tag interessant und danach ging es um die Frage, was heißt das jetzt für die Bundespolitik und natürlich vor allen Dingen für die Ampel. Die SPD hat es nur knapp in die Landtage geschafft, die FDP nicht mehr, die Grünen sind auch zu schwach, um in Sachsen weiter zu regieren. Also vor Ort die Landesparteien schwer beschädigt und im Bund haben die Parteien also sofort gesagt, was hilft der Ampel jetzt? Wenn jeder mehr an sich selbst denkt, also sind alle in Klausur gegangen, aber auch intern, also bei der FDP hat sich die Fraktionsvize Gide Jensen dafür ausgesprochen, dass man das mit der Ampel nochmal sich genau anguckt, mit der Begründung, wir müssen mal gucken, ob das der Demokratie nicht mehr schadet, wenn wir weitermachen.
Ja. Und also, Wolfgang Kubicki am Bundestagsvizepräsident direkt am Wahlabend noch, Ende der Ampel.
Ende der Ampel ist eingeläutet und auch aus Brandenburg, wo ja die nächste Landtagswahl ansteht, da sagt die Finanzministerin und stellvertretende Landesvorsitzende der SPD, Katrin Lange, ich möchte bitte, dass Saskia Esken und Kevin Kühnert nicht mehr an Talkshows gehen. Also da ist einiges los, auch innerhalb der Parteien, nicht nur zwischen denen, wie wir es bis jetzt gewohnt waren. Es ist ja vorher viel diskutiert worden, kann das jetzt eine Dynamik entfalten, dass innerhalb der nächsten Wochen die Ampel Neuwahlen ausruft. Was sagt ihr?
ich persönlich glaube ja nicht so richtig an diese Dynamikerzählung. Das lese ich seit Wochen immer wieder. Ja,
es kann, ich jeden Tag schreibe.
Aber ja, es kann eher eine Situation ergeben und dann passiert ein Prozess und dann weiß man am Ende gar nicht, was am Ende war. Und dann platzt diese Ampel, was keiner will. Ich glaube ja, dass das eigentlich nicht das Szenario ist, sondern ich glaube, am Ende entscheidet es tatsächlich die FDP und hier vor allen Dingen Christian Lindner. Ich glaube, wenn Christian Lindner für sich im stillen Kämmerlein oder von mir aus auch in der Beratung mit irgendwem zu dem Punkt kommt, dass es für ihn besser ist, diese Ampel jetzt in die Luft zu jagen, als bis zum Wahltag durchzuhalten, also oder dass es dafür ihn weniger schlimm ist, dann wird er das machen. Ich glaube, weder Olaf Scholz jagt das in die Luft, noch schon gar nicht Robert Habeck. Ich habe neulich noch eine ganz interessante Theorie gehört, dass Lindner eigentlich darauf spekuliert, dass Olaf Scholz ihn entlässt. Ich glaube, da kann er lange warten.
Ich glaube ja, Olaf Scholz entlässt niemanden. Der ist froh, wenn er noch ein Jahr lang Bundeskanzler sein kann. Ich glaube das auch nicht, dass diese Ampelkoalition bricht vor den Bundestagswahlen nächstes Jahr. Ich finde es ganz interessant, dass die, als CDU-Watcherin habe ich natürlich immer die CDU im Blick, dass die da schon Berechnungen intern gemacht haben. Also sie haben gesagt, die Ampel müsste bis Ende September, ich weiß jetzt nicht ganz genau das Datum, bis Ende September brechen, damit man noch in diesem Jahr dann neu wählen könnte, so irgendwie kurz vor Weihnachten. So am dritten Adventswochenende oder so. Und sie sagen, nächsten Jahr wird da keiner mehr dann nochmal neu wählen. Also wenn sowieso nächstes Jahr Bundestagswahlen anstehen, dann macht man das nicht mehr. Fand ich tatsächlich ganz logisch. Und jetzt sieht es ja gerade nicht so aus. Aber ich ganz, also persönlich.
Die sind ja auch jetzt schon im Einzelwahlkampf. Also was ist der Unterschied, wenn man jetzt Neuwahlen ausruft?
Oder? Aber ist es nicht bitter? Ganz ehrlich. Klar. Also es ist jetzt ein Jahr lang Stillstand. Ja. Sie haben all ihre großen Projekte, die sie irgendwie durchgekriegt haben, haben sie jetzt so mit Ach und Krach dann irgendwie auf den Weg gebracht. Aber
eben nur auf den Weg, meine ich, es liegt ja noch in der Fraktion rum, Rentenpaket zum Beispiel.
Kindergrundsicherung.
Also, na gut, die ist abgesagt.
Ja, das tut, ne?
Ja, aber es gibt Sachen, die sind verkündet, dass sie kommen sollen und gammeln in den Fraktionen.
Also Rentenpaket ist ein Riesending, glaube ich. Also die FDP-Fraktion will es ums Verrecken nicht. Lindner hat im Kabinett zugestimmt und das ist für Scholz, auch himself höchstpersönlich, eins seiner Hauptwahlversprechen gewesen. Wenn die Liberalen sich da querstellen, dann schmeißt dann Lindner vielleicht doch raus. Nee,
siehst du?
Jetzt fresse ich meine Worte. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Aber das hat wirklich nochmal Potenzial, um uns hier alle im Hauptstadtbetrieb schön mehrere Wochen lang so richtig unter Spannung zu halten.
Ja, aber total. Das ist bestimmt auch wieder spannend für uns. Er sagt, sie sagt, die streiten sich da wieder. Aber da sind wir wieder ein bisschen beim Anfang bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Ne? Also es ist ein echt mieser Katalysator für das, was wo sowieso schon Unzufriedenheit da ist, wo Leute sowieso schon bereit sind, vielleicht irgendwie in die Extreme zu wählen. Wenn die immer nur sehen, die streiten sich und sind überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Und das passiert ein Jahr lang nichts. Ich glaube, das ist ganz, ganz gefährlich für die anstehenden Bundestagswahlen. Und das finde ich echt auch ein riesiges Versagen. Und das trage ich auch dem Bundeskanzler ein bisschen nach, ehrlich gesagt.
So, noch ein Wort zu Brandenburg. Also was, du denkst, wenn da die SPD es nicht mehr schafft, stärkste Kraft zu werden, das kann Scholz aussitzen?
Ja, das denke ich schon, weil ich glaube, dass die SPD in Brandenburg sehr, sehr gute Chancen hat, die Regierung weiterzustellen. Also sie könnte ja auch als Zweitplatzierte, solange sie vor der Union ist, mutmaßlich eine Regierungsmehrheit im Landtag bilden. Es gibt eine Besonderheit in Brandenburg, dass der Ministerpräsident Dietmar Woidke ja gesagt hat, wenn ich nicht vorne liege, dann mache ich es nicht mehr, dann werde ich nicht mehr MP. Er ist also all in gegangen, wie man so schön sagt. Halte ich persönlich für einen ziemlich gewagten Schritt. Man könnte auch sagen Fehler, weil das die Gefahr besteht natürlich. Gleichwohl sehen wir jetzt, es läuft da auf einen totalen Zweikampf AfD-SPD hinaus. Also beide legen in den Umfragen zu. Und zwar sogar ziemlich kräftig gerade. Das, was für Grüne, CDU eine sehr schlechte Nachricht ist. Ich glaube, über FDP redet da eh keiner mehr.
Ja, glaube ich auch. Also ich verstehe, was du meinst. Das ist jetzt erstmal objektiv als Fehler scheint, das ist ein totales Wagnis, aber ganz ehrlich, die haben ja kaum noch eine andere Wahl. Also gerade kurzfristig dann noch etwas entgegenzusetzen der AfD, da hat der Woidke da strategisch gesehen einen ganz guten Move gemacht.
Er hat einen guten Stand im Land und er sagt, wenn ihr mich wollt, müsst ihr mich wählen. So einfach ist das jetzt so. Und das ist jetzt der Versuch. Ich meine, wenn es klappt und es kann klappen, er ist 3 Prozentpunkte hinter denen, dann ist er natürlich King Louis, der Viertel vor 12. Dann werden alle sagen, hier, der Dietmar hat es gerockt.
Da ist noch ein Kanzlerkandidatenpotenzial. Das war ja früher immer so.
Historius Alper. Ja.
Das riecht nach Ärger.
Eins der Themen, was die Ampel schwer unter Stress setzt, aber was auch nach den Landtagswahlen sofort sehr hochgekocht ist, ist die Migrationsdebatte, die Asylpolitik. Es gab am Dienstag nach den Wahlen ein Treffen von der Ampel mit Unionsvertretern und mit Ländervertretern. Das ist schon nach dem Mordanschlag in Solingen einberufen worden, als Friedrich Merz gesagt hat, wir müssen jetzt was Großes, Neues, die Wende in der Asylpolitik muss her. Und jetzt haben die also alle zusammengesessen im Bundesinnenministerium und es ist, anders als die Ampel vorher gesagt hat, nicht über ihr Sicherheitspaket geredet worden, sondern fast ausschließlich über Abweisungen an der Grenze. Also das ist die alte CSU vor allen Dingen, die alte der Unionsstreitpunkt zwischen Merkel und ihren Gegnern von 2015, 2016, kann man Leute, von denen man weiß, die haben keinen Anspruch auf Asyl, direkt an der Grenze abweisen, zumindest ab einer bestimmten Obergrenze. Damals hat es Merkel verhindern können, jetzt ist Friedrich Merz am Drücker und der will das jetzt mit einem Ultimatum durchsetzen. Er redet nicht mehr weiter mit der Ampel, wenn die das nicht möglich macht. So.
Ist das nicht verrückt eigentlich? Das ist exakt 9 Jahre her, ne, dass wir diese Debatte hatten, dass Horst Seehofer Angela Merkel Ultimaten gestellt hat und jetzt stellt Friedrich Merz Olaf Scholz welche und wir reden über die exakt gleiche Debatte, als wäre die Zeit stehen geblieben. Ich finde es völlig verrückt.
Ja, weil scheinbar hat die Union damals daraus gelernt, Merkel war schuld. Merkel hat sich quergestellt und nicht, dass Merkel Gründe hat. Wie ist es denn? Es haben sich ja viele Experten und Wissenschaftler inzwischen geäußert. Also von den Teilnehmern dieser Runde hört man, der Justizminister Buschmann hat sofort gesagt, das ist rechtlich nahezu nicht machbar, die direkt an der Grenze abzuweisen. Mhm. Vor allen Dingen wegen EU-Recht. Und Faeser wollte dann nicht, dass dann sofort Merz rausstürmt und sagt, die wollen nicht. Und hat gesagt, naja, wir prüfen das nochmal, so wie damals diese Drittstaatenlösung im Ministerium geprüft wurde. Aber es spricht natürlich vieles dafür, dass es da zu viele rechtliche Hürden gibt.
Ja, die Leute, die das wollen, berufen sich immer auf eine Möglichkeit nach EU-Recht, dass man so einen Notfall ausrufen kann und dann könnte man das machen, wenn ein Staat kurz vor der Überforderung steht. Das wird natürlich, ist jetzt im aktuellen deutschen Fall ehrlicherweise gar nicht so ganz leicht zu begründen, weil die Zahlen ja rückläufig sind. Also wir haben eine relativ hohe Zuwanderung, aber nicht so hoch wie in den zurückliegenden Jahren. Insofern, wie will man das argumentieren? Und dazu kommt, finde ich, auch so eine politische Frage. Wenn du jetzt als Deutschland sagst, im Alleingang, liebe Österreicher, liebe Tschechen und liebe Polen, wir schieben euch die Leute jetzt mal zurück, dann kannst du dir ja ungefähr vorstellen, was da für eine innenpolitische Debatte wiederum losbricht. Österreich wählt dieses Jahr, da ist ein Rechtspopulist kurz vor Einzug ins Kanzleramt. In Polen sind alle total happy, dass der Tusk da wieder sitzt. Naja, der wird sich auch bedanken. Also ich halte es rechtlich für sehr schwierig und politisch für nicht besonders klug. Und ich frage mich, Sarah, gerade die CDU, die ja nun wirklich irgendwie die Europapartei ist, ja, also muss jetzt nicht auf Helmut Kohl und so anfangen, aber dass die jetzt sagen, naja gut, das was stößt wahrscheinlich gegen EU-Recht und wir riskieren da den Riesenknatsch mit unseren 3 wichtigsten Partner, Nachbarländern oder 3 der wichtigsten. Will der das eigentlich wirklich oder geht es ihm einfach nur darum, diesen Deal mit der Ampel jetzt am Ende nicht zustande kommen zu lassen?
Nee, das will er schon wirklich. Ja. Also wir hatten ja auch gerade schon darüber gesprochen, dass Angela Merkel damals einen ganz anderen Kurs gefahren hat. Und da muss ich jetzt noch einen Schritt zurück in die Historie gehen. Also Friedrich Merz und Angela Merkel haben ja nicht unbedingt das beste Verhältnis. Also als so Euphemismus sagen. Jetzt mal. Man kann ja froh sein, dass Merz ihr jetzt zum Geburtstag zum 70. gratuliert hat. Also das soll er jetzt auf jeden Fall gemacht
Aber
haben.
Aber nur per SMS.
Ja, jetzt, also, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe auch mal
was
anrufen gehört.
Das ist bis heute nur auf zugestellt, wird das angezeigt, noch nicht gelesen.
Das blaue Häkchen ist nicht da.
Ja, okay, ist klar. Er richtet seine Politik danach aus, was hätte Angela Merkel gemacht? Dann mache ich das Gegenteil.
Genau, nicht gemacht. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber natürlich hat die Partei sich immer wieder schwer getan, auch mit diesen, oder tut es immer noch mit diesen Merkel-Jahren. Ich war jetzt diese Woche beim Wahlkampfauftakt in Brandenburg an der Havel. Und da ist auch Merz aufgetreten, Kretschmer Vogt waren dabei und Jan Redmann, der Spitzenkandidat der CDU. Und immer wenn es um das Thema Migration auf der Bühne ging, habe ich von Hintergrund so Störer auch rufen hören. Also aus dem Publikum heraus, ihr habt die doch hier auch reingeholt, ihr habt mitgemacht, ihr seid mitschuld. Und das ist echt ein Erbe, was der CDU ganz schön nachhängt. Und auch es gibt auch immer wieder Erklärungsansätze, warum ist die CDU eigentlich nicht jetzt schon stärker in den Umfragen, obwohl die Ampelpartei ja so teilweise miese Politik macht. Und eine ist auch immer wieder, ja, wir haben uns mit diesen Merkel-Jahren, mit dieser Regierungszeit, auch bei dem Thema Migration und Flüchtlinge mit dem Thema noch nicht genug auseinandergesetzt. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, gerade nach Solingen ist so ein, auch in dem Wording von Friedrich Merz so eine Art Paradigmenwechsel. Also er hat sich lange Zeit nicht getraut, so hart gegen diesen Merkel-Kurs vorzugehen, und sich dagegen zu stellen, wie er es jetzt gerade tut.
Er ist scharf rhetorisch.
Er ist mittlerweile echt scharf rhetorisch.
Hat er gesagt, es passieren fast täglich Messerangriffe. Im Jahresdurchschnitt gibt es 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag, oft begangen von Migranten.
Ja, da habe ich auch gezuckt.
Da zuckt man wirklich zusammen und sagt, da ist er so weit vom Kopftuchmädchen und Messermänner, Alice Weidel, nicht mehr entfernt. Ne?
Also da habe ich auf jeden Fall, bei diesen Zahlen habe ich total gezuckt.
Sie wurden inzwischen übrigens, muss man einmal kurz dazu sagen, auch nachgeguckt. Ne? Also es gibt tatsächlich etwa 700 Gruppenvergewaltigungen im Jahr, schlimm genug, jede einzelne davon, und etwa die Hälfte der Täter ist deutsch. So, also kann man sagen, ja, der Satz stimmt natürlich irgendwie formal und ausländische Täter sind überrepräsentiert, stimmt auch. Nichtsdestotrotz ist das natürlich hier eine Zuspitzung, die, ja, wo viele Leute gesagt haben, das ist Hetze.
Ich will mich da in diesen Bewertungen mal gar nicht beteiligen. Ob das jetzt Hetze ist, Populismus, ja. Manchmal muss man Dinge auch klar benennen, muss man ja, also es hilft ja auch nicht so, den Deckmantel des Schweigens drüber zu geben, aber die Frage war ja, warum macht er das? Ich glaube auch diese Merkel-Zeit und dieses Merkel-Trauma, das ist jetzt die Gelegenheit, sich dem Ganzen auch mal zu stellen. Und dann kommen natürlich noch die Landtagswahlen in Brandenburg auch noch dazu. Und das Thema Migration ist in Ostdeutschland also wirklich das Bestimmende neben dem Thema Krieg und Frieden. Und die Ossis, also die Ostverbände, die finden das ganz gut, was der da macht.
Ja, also wir haben ja nach Solingen gesagt, es ist erstaunlich, wie gut Friedrich Merz hinbekommen hat, den Ton anzugeben in der Debatte danach. Die AfD ist kaum vorgekommen und man muss sagen, sozusagen kurzfristig gedacht, ist das nicht so schlecht. Also sozusagen sich hinzustellen und zu sagen, das muss in der Mitte jetzt gelöst werden, diese Migrationsfrage, das ist schon richtig. Und ich habe, als ich noch sehr jung war und idealistisch, also das ist lange her, habe ich auch dieses Argument teilweise vertreten, wenn man ständig über Asyl und Migration und so spricht, dann stärkt man die Falschen, weil das ist ihr Thema und so. Und das glaube ich nicht mehr inzwischen. Also ich glaube, die Leute, die haben ein Störgefühl, die wollen das irgendwie gelöst kriegen. Sicher spielt da auch eine Rolle, dass in Social Media das, ne, aufgeblasen wird, jeder einzelne Fall von Asylbetrug und von Kriminalität und sowas. Aber das ist nun mal da. Ja, und in der Demokratie kriegst du es nicht durch, nicht drüber reden, wie du gerade gesagt hast, weg. Also müssen sich die Parteien in der Mitte drum kümmern. So, Punkt.
Genau. Aber damit, so, das ist aber genau mein Punkt.
Und auch meinetwegen auch rhetorisch drum kümmern. Okay, finde ich sogar auch okay, nur kurzfristig diesen Punkt so zu machen, dass du quasi einfach die Rhetorik der AfD übernimmst, aber daraus folgt dann nichts.
Genau,
darauf willst du jetzt hinaus. Das ist natürlich dann wieder schädlich.
Ja, und das ist doch die Falle, in die er läuft, finde ich. Also natürlich kümmern, ja, ich bin absolut dafür, diese Probleme alle zu lösen und dann eine härtere Migrationspolitik zu fahren und den Zuzug zu begrenzen, den irregulären, unbedingt, lasst uns das bitte machen. Nur er tut ja jetzt so, als wäre das irgendwie, als könnte Friedrich Merz aus einem halben Tag mit Olaf Scholz mal eben dieses Thema lösen. Ja,
als ob es am Willen scheitert.
Er schafft eine Erwartungshaltung, schürt gleichzeitig natürlich die Ressentiments durch diese scharfen Dinge. Also er kippt Öl in eine eh schon lodernde gesellschaftliche Debatte. Und ich glaube nämlich, dadurch, dass du das Thema nur ansprichst, passiert erstmal gar nichts, außer dass alle sich noch mehr aufregen. und am Ende des Tages wird er nicht liefern können. Und mal selbst, wenn er die Wahl gewinnt in einem Jahr, werden diese Zitate alle um die Ohren fliegen, weil er das nicht umgesetzt bekommt, was er jetzt verspricht.
Das Interessante ist ja, dass ihm das offenbar auch bewusst ist. Also ich habe gehört aus Teilnehmerkreisen bei der letzten Präsidiums-Sondersitzung, ich glaube vor oder nach dem Migrationsgipfel, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, da hat er sich wohl auch selbst, also mehr zu Wort gemeldet und sagt, ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass das, was wir jetzt versprechen, auch umsetzbar bleibt. Und das ist ihm natürlich auch bewusst. Aber da hast du natürlich recht. Kurzfristig hilft das jetzt erstmal. Also kurzfristig erweckt man den Eindruck, als würde die CDU, als würde die Union jetzt der Heilsbringer sein und die einzigen jetzt von den etablierten Parteien, die da endlich mal was machen würden.
Genau. Es gibt ja das Argument, auch Jens Spahn so, ich glaube sogar Christian Lindner hat das gesagt, die Leute haben die Schnauze voll davon, von dem Argument, das geht nicht, das können wir nicht, da gibt's rechtliche Hürden und so. Und das ist ja nachvollziehbar. Ne? Du sagst, ja, wir haben uns hier eine Demokratie gebaut, wo wir bestimmen, aber wir hören ständig das und das geht nicht. Also das ist natürlich wirklich ein schlechtes Verkaufsargument. Du müsstest dich stattdessen auf den Marktplatz stellen und sagen, wir müssen mehr Abkommen mit Drittstaaten schaffen. Das dauert eine Weile, aber dann wird es sich lohnen. Das ist natürlich schwierig, aber das ist natürlich in Wirklichkeit, was getan werden muss. Ne?
Die K-Frage.
Ja, jetzt habe ich es eben schon mal einmal so gesagt, wenn Friedrich Merz dann Kanzler wird. Aber bevor er Kanzler werden kann, muss er ja erstmal Kanzlerkandidat werden. Und auch da scheint sich ja irgendwie was zu tun. Mir ist letzte Woche aufgefallen bei Karin Mioska, dass Thomas de Maizière auf einmal gesagt hat, der Grand Seigneur der CDU, na, er habe ja gehört, das könne auch vor der Brandenburg-Wahl entschieden werden. Jetzt weiß ich nicht, wie gut informiert Herr de Maizière noch ist. Aber
das war ein ironisches Grand Seigneur, oder?
Ein wenig.
Okay. Lieber Hörer, es mittelt sich ja oft nicht. Ja.
Aber es tut sich offenbar irgendwie ein bisschen was. Wir merken ja auch, alle sind auf einmal ein bisschen aufgeregt. Henrik Wüst meldet sich zu Wort und sagt nochmal, naja, meine Beliebtheitswerte sind ja auch nicht so schlecht, auch nicht in Bayern. Und dann Markus Söder im ZDF-Heute-Journal, der sagt, naja, also das ist ja jetzt nicht absurd, dass ich das hier werde. Also sag doch mal, Sarah, wie ist denn der Stand der K-Frage?
Ja, es ist schon sehr lustig, wie die ganzen CDU-Männer jetzt auf einmal mal wieder auf die Bühne treten und jetzt irgendwie mit breiter Brust ihre Beliebtheitswerte in die Welt tragen. Ist
so ein bisschen wie die Gorillas, die im Zoo mit ihren Exkrementen um sich werfen, ne?
Das hast jetzt du gesagt. Ja, also diese Brandenburg, also vor der Brandenburg-Wahl die K-Frage noch zu klären, halte ich für unrealistisch. Das würden die Brandenburger Friedrich Merz auch echt übel nehmen, weil natürlich die ganze Debatte sich dann um diese K-Frage drehen würde. Es ist schon auffällig, wie entspannt mittlerweile Friedrich Merz auf die Fragen der Journalisten reagiert, wenn es um die K-Frage geht. Er lacht dann immer und sagt, ja, wir haben uns ja, Markus Söder und ich, wir haben uns doch darauf verständigt, im Spätsommer, noch ist ja noch Spätsommer. Und Markus Söder denkt sich so, Gott, oh Gott, das ist Spätsommer, Mist, jetzt muss ich jetzt auch mal langsam wieder was machen.
Der ist ja zur Süddeutschen gegangen, hat gesagt, also, oder nee, das war bei einer öffentlichen Veranstaltung auch, ne? Es gibt ja den O-Ton, er hat ja gesagt, also Ministerpräsident in Bayern ist das schönste Amt der Welt, aber wenn Sie mich jetzt fragen, ich würde mich nicht drücken.
Beim Gilamos war das,
ja?
Ne?
Ah, okay. Ja, das sagt er jetzt ständig. Also ich kann euch mindestens 4 bis 5 Interviews raussuchen, wo, also Markus Söder ist ja jetzt auch mal wieder sehr präsent. Mhm. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, in den letzten Monaten.
Bart wachsen lassen, das ist natürlich so für Aufsehen.
Das macht ihn auch senioriger, genau. Das ist so nochmal.
Grand Senior der CSU.
Ja, es ist ja Kanzlerbart, aber das hat ja Sigmar Gabriel richtig erkannt, die Leute wählen niemanden mit Bart zum Kanzler. Es gab, glaube ich, noch keinen bärtigen Kanzler. Scharping gescheitert, Schulz gescheitert.
Ja, Walter Ulbricht.
Kanzler.
Morgen ist er ab, der Bart bei Markus Söder, wenn er das hört. Also ich glaube, die Hoffnung von Markus Söder ist noch irgendwie da. So die ganz kleine Hoffnung, dass dann vielleicht doch nochmal ein Umdenken in der CDU stattfindet, wenn sie doch sehen, wie beliebt Markus Söder ist. Ja. Am Ende sagt er sagt jetzt in fast allen Interviews, entweder Ministerpräsident oder Kanzler, eins von beiden macht er. Und er ist sich aber auch bewusst, so ein bisschen Realitätssinn hat er ja dann doch noch, dass er das nicht machen kann, wenn die CDU das nicht mitträgt. Und ich habe echt die CDU vor
allem. Ja, und das Bollwerk steht, oder?
Genau, also ich habe noch bei all den Gesprächen, die ich in der CDU führe, sehe ich immer nur ein Lächeln ob der TikTok-Videos von Markus Söder. Ja. Aber ich habe noch mit niemandem ernsthaft darüber gesprochen, dass der Kanzlerkandidat wird.
Aber das Lächeln vergeht denen doch, wenn er wieder den gleichen Kurs fährt wie gegen Laschet. Wenn dieses Gestichel und dann die ganzen fiesen Journalisten schreiben dann immer darüber, dann kann der Merz auch jedes Mal sagen, ja, es hat keinen Neuigkeitswert.
Hat er diese Woche gesagt,
ja. Das stimmt ja, aber das kann schon nochmal einen Wahlkampf verhageln.
Es ist aber trotzdem ein anderes Verhältnis zwischen Merz und Söder, als es damals zwischen Laschet und Söder war. Also Merz kann Markus Söder schon auch Paroli bieten.
Eine Frage aus 4 Worten ist doch noch ganz wichtig. Was ist mit Wüst? Also wir sind uns einig, wenn die Union ihn aufstellt, hat sie die Wahl gewonnen, oder?
Ihr seht mich lachen. Ja, ich glaube, er hätte auch gute Chancen.
Ja, wieso auch? Also ich meine,
Markus Söder natürlich.
Ach so.
Nee, Markus Söder hätte der natürlich auch.
Ja, ich möchte da jetzt auch einen kleinen Widerspruch wagen. Ich glaube, das gibt's nicht mehr. Das ist durch, das Thema. Ja, das ist durch. Dann stellt ihr den auf und dann habt ihr gewonnen. Ehrlicherweise, bei Laschet hat man das auch am Anfang gedacht. Der hatte auch so einen irren Vorsprung.
Nein, da hat niemand gedacht,
der hatte einen irren Vorsprung.
Das war der Schlafwagen ins Kanzleramt. Wüst ist ja immerhin beliebt.
Ja, er ist halt unbekannt, ne?
Genau, und der ist NRW-Ministerpräsident, die wirken immer wahnsinnig mächtig und wichtig, einfach weil sie NRW-Ministerpräsident sind, weil sie diese riesen Delegation auf den Parteitagen haben. Und wenn die dann hier nach Berlin kommen, dann werden die oft auch immer kleiner. Ich meine, guck dir, die sind alle irgendwie gescheitert, Laschet, Kraft,
Es gibt ja dieses Gerücht, dass Friedrich Merz mit Henrik Wüst eine Absprache hätte, dass jetzt Merz jetzt eine Legislatur mal macht und dann der Wüst ist sozusagen der Kronprinz. Ich halte das für ein bisschen unrealistisch, weil wir haben es ja auch bei Joe Biden gesehen, okay, der hat am Ende abgedankt dann, aber diese erstmal die Macht in der Hand zu haben. Genau, erstmal Kraft. Das war diese Macht in der Hand zu haben und so, ja, das gefällt mir doch ganz gut hier im Kanzleramt. Und wer weiß, was dann in 4, 5 ja. Jahren ist. Also
und
vielleicht
Friedrich Merz hat ja auch so eine machtbewusste Frau wie Joe Biden, die das, ne? Also das kann schon sein. Aber der, oder? Das ist doch so. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist doch die SPD, deren ihre letzte Hoffnung ist doch, also für den Fall, dass Scholz antritt und sie nicht
irgendwie
den
Friedrich Merz Kanzlerkandidat
genau,
wird.
Das ja, Kanzler, dass Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird und Fehler, so viele Fehler macht, dass es doch noch knapp wird. Und das wäre doch bei Wüst, der gut in die Mitte vermittelbar ist, bei Merz, der kommt bei Frauen nicht gut an und kommt
ich glaube
bei,
natürlich
in
die,
der Mitte nicht gut
ich
an.
Ich glaube, die Kombi, wenn man einen Parteivorsitzenden Friedrich Merz hat und Fraktionsvorsitzenden, der auch die konservative Ecke bedient und jemand, wie du sagst, Hendrik Wüst, der so jung, der hat ja auch eine junge Frau, ein kleines Kind, so ein bisschen so Kennedy-Style ist das ja ein bisschen, ne? Also so ein bisschen so ein anderer, ja, so ein bisschen anderer Aufbruch. Wenn man, da könnte man schon eine Art Wählerschaft bedienen, ne? Die Frage ist.
Also vor Wüst hat niemand Angst, das würde ich bei Merz, wäre ich mir da nicht so sicher.
Wer soll denn Angst vor Friedrich Merz haben?
Und mit diesen Worten verabschieden wir uns dieser Woche aus unserem Podcast. In der nächsten Woche hören Sie hier die Top 20 der besten Politikersätze aller Zeiten mit unserem Studiogast Christina Dunz. Für diese Woche sagen wir Ihnen Danke fürs Zuhören. Kommen Sie nächste Woche wieder. Wir sagen Danke unserem Producer Jan-Bastian Buck und vor allen Dingen tausend Dank fürs Mitmachen an Sarah Frühauf.
Gern. Hat Spaß
danke
gemacht.
Danke dir, Sarah. Ciao.